mehr reden.
Der perfekte Neigungswinkel für eine lange Lehre. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum zweiten und schon letzten Teil von dieser Serie über diese wachsende Liebesbeziehung zum Herrn. Ich kann nicht viel mehr hier tun als eine geraffte Zusammenfassung. An anderer Stelle habe ich dieselbe Lehre in 10 oder 11 Teilen gebracht. Und falls dir hier dann manches fehlt, und da muss manches fehlen, dann will ich dich ermutigen, dass du dir die gesamte Serie besorgst. Findest du auch in unserem kleinen Prospekt da auf dem Büchertisch. Da heißt es Der Weg zur ersten Liebe. So heißt diese Serie vom Sommer 05. Ich möchte 3 Hauptaussagen von gestern wiederholen und dann von da einsteigen und das Ganze vertiefen. Ich habe versucht herauszustellen, dass es der entschiedene, ausgemachte Willen des Vaters ist, dass wir seinen Sohn von ganzem Herzen lieben. Es ist das Gebot, das die erste Priorität hat. Es ist Gottes Wille. Und sobald wir darauf eingehen und auch nur uns öffnen dafür, dass wir das lernen wollen, ist die ganze Aufmerksamkeit Gottes und der ganze Dienst des Heiligen Geistes uns zur Verfügung, uns zu lehren, was das bedeutet und wie das aussieht und wie wir dort hineinkommen. So, deswegen kann ich vertrauen, auch wenn wir hier nur Ausschnitte hören, der Heilige Geist ist mehr als irgendjemand sonst daran interessiert, uns in diese Liebesbeziehung hineinzubringen. Und er wird uns helfen und er wird uns lehren. So, es ist Gottes Wille, die erste Liebe. Dann eine zweite wichtige Aussage, die war schon dann ziemlich mehr hinten. Was wir nicht kennen und schätzen, können wir nicht lieben. Und das bedeutet, wenn wir nur anfangen, wirklich den Herrn zu erkennen, nicht menschliche Konzepte über ihn hören und die gut finden und bejahen, sondern ihn durch Begegnung kennenlernen. Das ist, wenn Paulus von Kennen spricht, er hat nie von Theorien geredet, sondern immer ein Erkennen aus Gemeinschaft, aus Begegnung, aus Erfahrung. Ein Kennenlernen aus erster Hand. Und es gibt Menschen, die geben ihr Bestes und sie folgen Jesus nach, so wie sie das gelernt und verstanden haben. Und dann gibt es Momente, wo der Heilige Geist einbricht und dann sagen sie wie Hiob: Ich kannte dich ja nur vom Hörensagen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und das ändert alles. Gott zu sehen, und darum wird es sehr stark heute gehen. Und dann der letzte Punkt war der, dass der Weg in diese erste Liebe hinein geschieht, indem wir lernen, Werke zu tun. Die ersten Werke sind der Weg in die erste Liebe. Und das will ich heute Abend versuchen zu erklären, was dahinter steckt und was das bedeutet. Aber zunächst einmal will ich diesen Punkt noch mehr vertiefen, wie bedeutsam das ist, wie wichtig das ist, dass wir direkte und persönliche Erkenntnis Gottes gewinnen. Mach ein Bibelstudium über dieses Thema. Gott erkennen, Gott sehen. Und du wirst entdecken, wie stark das verbunden ist mit ganz, ganz praktischen Entwicklungen in unserem Leben. Im Psalm 17 heißt es: Ich werde gesättigt von deinem Bild. Ich glaube, es ist ganz am Ende. Mal schauen. Ich werde gesättigt von deinem Bild. Ja, Vers 15. Ich aber, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. Hier haben wir eine von vielen, vielen Schriftstellen, die zwei Dinge miteinander verbinden, die bei wenigen Christen eigentlich miteinander verbunden sind. Und das ist Gott sehen und durch das Sehen etwas bekommen, was hier Sättigung genannt wird. Also Erfahrungen in unseren Emotionen. Trost ist eine Erfahrung in deinen Emotionen. Geborgenheit, Sicherheit, Wertgefühl, Gewissheit, Identität, Schutz, all das, diese Gewissheit der bedingungslosen, endgültigen, unwiderruflichen, totalen Bejahung Gottes. Das alles möchte Gott uns als Erfahrung schenken. Und nicht nur irgendwann einmal auf einem einsamen Gipfelpunkt unseres geistlichen Lebens, sondern immer und immer und immer wieder. Gott zu sehen, Gott zu begegnen, Gott zu erfahren, heißt gestärkt zu werden, aufgebaut zu werden, ermutigt zu werden, gefestigt zu werden, sicher zu werden, frei zu werden. Gott ist zum Genießen. Leider haben wir in unseren Breitengraden über lange Zeit ein Christsein verordnet bekommen, wo uns schärfstens vor Gefühlen gewarnt wurde, wo gesagt wurde, Bruder, bleib bloß nüchtern. Und schon ein Lächeln, das über ein christliches Angesicht huscht, gibt manchen schon den Alarmimpuls, Vorsicht, könnte vielleicht der Schwarmgeist angerückt sein. Es ist so irrsinnig, was wir gemacht haben. Mit all diesen vielen wunderbaren Schriftstellen, wo steht, dass Gott uns tränken will, uns beleben will, uns erfrischen will, dass da ein Strom der Wonne fließt. Psalm 36, Vers 10, das ist eins meiner Lieblingsverse. Ein Strom der Wonne fließt und tränkt die Kinder Gottes, aber nicht alle leider. Weil bevor ich getränkt werde, muss ich glauben, dass es so etwas gibt. Muss ich glauben, dass das für mich ist und muss mich dem aussetzen. Wir rennen nicht Gefühlen hinterher, sondern wir lernen Gott hinterher zu rennen. Aber niemand kann Gott begegnen, ohne tiefe emotionale Erfahrungen zu machen. Niemand. Das ist völlig unmöglich. Das war die ganze Botschaft von Jesus. Ich bin der Weg zum Vater. Was machen wir denn beim Vater? Was macht der verlorene Sohn beim Vater? Er schmeißt sich in seine Arme und ruht endlich einmal aus nach seinem Horrortrip bei den Schweinen und wird gesund geliebt, wird frei geliebt, kommt aus diesem Getriebensein und diesem Sklavenbewusstsein raus, obwohl er alles verspielt hat. Aber er bekommt Sohnes Status. Und der Vater sagt, alles, was mir gehört, gehört jetzt dir. Das heißt, ein Leben ohne Sorge. Ein Leben ohne Ängste. Ein Leben ohne Minderwertigkeit. Ohne Ablehnung. Und der einzige Grund, warum wir doch von diesen schrecklichen und nagenden und lebensglückzerstörenden negativen Emotionen so viel sehen, weil wir nicht wirklich Gott kennen und genießen, sondern ihm auf Entfernung dienen und hoffen, irgendwie, wenn wir versuchen, alles richtig zu machen und uns mächtig bemühen und uns anstrengen, irgendwann muss doch mal ein gewisser Lohn dabei rauskommen. Aber Lohn kommt nicht, indem wir Programme absolvieren für Gott, sondern Lohn kommt, wenn wir ihn suchen. Wenn wir in seine Gegenwart kommen, er ist unser Lohn. Und dann werden wir arbeiten. Aber das ist ein Riesenunterschied, ob arme, geplagte Gotteskinder versuchen zu dienen um irgendwann einmal ein bisschen Lohn zu bekommen. Oder ob sie belohnt werden für nichts und gesegnet werden und überschüttet werden mit der Güte des Vaters und dann zu viel von dem haben und dann muss das irgendwo abfließen und das nennt man dann wirklich Dienst. Das ist ein Unterschied, ein gewaltiger Unterschied. Und es ist der Unterschied zwischen Gesetz und Gnade, zwischen Knechtschaft und Freiheit. Und die Bibel ist voll davon, dass Gott uns einlädt, zuallererst zu ihm zu kommen und von ihm zu empfangen, was wir so dringend brauchen. Und wir brauchen eine Menge. Manche sind sich dessen gar nicht bewusst. Wir brauchen diese Gewissheit. Trotz meiner Unvollkommenheiten, trotz meiner Fehler, trotz meiner Schwächen. Ich bin total und endgültig bejaht. Und ohne Bedingungen angenommen. Das ist die Grundlage für ein wirkliches Leben. Und so viel geht schief, weil Menschen im Herzen das nicht wissen. Sie haben das gehört, sie haben Predigten gehört. Aber entweder wurden sie nie angeleitet, Gott zu suchen und zu finden, oder sie haben es gehört, aber denken, diese mühsame Sache, die erspare ich mir. Und das will ich gleich sagen. Gott zu suchen ist nicht immer einfach. Und leider das Erste, was wir finden in aller Regel, bevor wir die Wonnen finden, ist die Lähmung, den Widerstand, die Abneigung und die Bosheit und die Passivität und der Widerstand unseres eigenen Fleisches. Das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott, in Feindschaft gegenüber der Gegenwart Gottes. Das Fleisch will alles machen, es will arbeiten, ja, bis zum Umfallen, auch in der Gemeinde. Aber es will nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Weil nur dort bekommt es den empfindlichen Schlag versetzt, den es so dringend braucht. Nur in der Gegenwart Gottes wird unser Fleisch entkräftet und werden wir stark im Geist. Es sind nicht Theorien und Prinzipien, sondern es ist eine Beziehung zu einer Person, zu der man doch kommen soll, wo man etwas schmecken soll, wo man etwas sehen soll. Nicht nur hören und dann sitzt man da als armes, geplagtes Christlein. Ich kann mir das aber gar nicht vorstellen. Wie soll denn das gehen, dass Gott kommt und mich in seine Arme nimmt? Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich habe schon so oft versucht. Mach keine Gehirnakrobatik. Versuch es dir nicht vorzustellen. Aber komm in die Gegenwart Gottes. Lerne die Gegenwart Gottes zu suchen und zu finden. Wenn wir das von ganzem Herzen tun, wird er sich finden lassen. Gott wird sich finden lassen. Und wenn wir solche Schriftstellen studieren, dann motivieren wir uns damit. Wir machen uns gewiss, wir befestigen unsere kleine Hoffnung und nähren unsere Hoffnung. Da ist etwas zu finden und das lohnt sich. Und da wollen wir hin. Viele Male, wenn ich irgendwie spät abends nach Hause komme und komme nach Hause, dann riecht es im Haus nach Gutem, nach Essbarem. Und dann weiß ich, meine Frau hat etwas Wunderbares gekocht für den nächsten Tag und hat es vor mir versteckt. Aber ich weiß, es ist im Haus. Und weil es so nah ist und der Geruch mich so motiviert, mache ich mich auf die Suche. Und ich nehme das Wort. Herr, wer sucht, der findet. Wo sind Ihre Lieblingsverstecke? Und viele Male bin ich fündig geworden. Nicht immer, weil sie mich austrickst. Aber ich bin fündig geworden. Viele Male. Und da ist der Unterschied zu Gott. Du wirst ihn immer finden, wenn du beharrlich dran bleibst. Und wie dieser Duft, der das Haus erfüllt, mich motiviert. Oh, etwas Leckeres ist in Reichweite. Es sind nur noch wenige Meter, die mich trennen von diesem Leckeren. Und das füllt mich mit Energie und Motivation zu suchen. So können wir solche Worte aus der Schrift nehmen. Er tränkt uns mit dem Strom der Wonnen. das ist geschrieben für alle Kinder Gottes. Ein Strom der Wonnen fließt aus dem Herzen Gottes. Der Gott, dem wir dienen, ist ein wohltuender, lebengebender, Befreiung, Ermutigung und Hoffnung gebender Gott. In seiner Gegenwart werden wir aufgebaut. Es geht uns gut bei ihm. Man kann nicht Gott näher kommen und muffelig bleiben und negativ bleiben und bedrückt bleiben und entmutigt bleiben und voller Minderwertigkeit und voller Zweifel und all diese Dinge. Das ist unmöglich. Diese Dinge halten die Gegenwart Gottes nicht aus. Die fliehen von uns. Amen. So, wir suchen solche Worte und sagen, das ist der Duft. Es ist real. Es ist nah und ich werde mich auf die Suche machen. Ich werde Gott finden. Ich werde seine Gegenwart finden. Wir sind so gemacht, dass wir nur bei ihm wirklich zur Ruhe kommen. Und viele machen sich kaputt, weil sie versuchen, durch die Ergebnisse ihrer Arbeit, auch ihrer christlichen Arbeit, zur Ruhe zu kommen. Und das nennt man Burnout. Burnout ist nicht, wenn einer viel gearbeitet hat. Burnout ist, wenn einer mit falscher Motivation gegeben hat, was er nicht von Gott bekommen hat. Das ist Burnout. Das ist ein Unsinn zu sagen, ja, ich habe so viel zu tun gehabt und da bin ich ausgebrannt. Nein, du warst nicht im Balance zwischen gefüllt werden und geben. Das ist Burnout. Wenn wir etwas geben, was wir nicht zuvor bekommen haben. Gott füllt uns. Es gibt so viele Schriftstellen, die davon sprechen, dass er emotionale Erfahrungen schenkt. Und durch das Wort kommt Glauben. Wir hören das Wort. Und je mehr wir das Wort hören, umso mehr steht das in uns auf. Hey, das ist doch für mich. Das ist der Plan Gottes. Das ist der Wille Gottes. Und all diese Warnungen vor Emotionen und so weiter, die reden immer leiser. Da zieht uns etwas. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wen da dürstet, komme zu mir. Nicht zu christlichen Programmen. Komme zu mir, zu einer Person. Und er will uns unseren Durst stillen. Das ist ein Durst, den wir haben. Wir müssen fühlen, dass wir wer sind. Dass wir wertvoll sind. Wenn wir das nicht fühlen, werden wir krank. Und weil wir nicht krank werden wollen, benutzen wir unsere Methoden, um zu beweisen, dass wir wertvoll sind. Und so viel Dienst im Reich Gottes hat eigentlich den Zweck, den Menschen, der dient, zu befriedigen. Und das ist nicht Dienst. Dienst ist, wenn wir befriedigt werden und dann lassen wir andere daran teilhaben. Das ist Dienst. Und wenn Menschen aus falscher Motivation, mit Ehrgeiz und Ambitionen und schaut mal her und ich bin wichtig und ihr braucht mich, ich bin der Größte, ich bin der Schönste und so weiter. Wenn sie mit dieser Motivation dienen, sehr schnell wird Streit und Unfriede kommen in die Gemeinde. Sehr schnell. Das ist eine der häufigsten Quellen von Streit und Unfriede. Ambitionen. Groß sein wollen. Den anderen was zeigen wollen. Den anderen was beweisen wollen. Zuerst muss Gott uns dienen, bevor wir Menschen dienen. Erst muss er uns dienen. Und er dient uns so gerne, wenn wir nur gelernt haben, ihm Raum zu geben. Wenn wir nur gelernt haben, auf ihn zu warten. Vorhin haben wir das gesungen. Gerade vor wenigen Wochen habe ich es mir wieder neu ersteigert. Ich glaube für 80 Cent oder so. Bei Booklooker, warten auf den Herrn. Nee, warten auf Gott, heißt es. Andrew Murray. Du musst da hingehen. Amazon, Booklooker. Die ganzen abgefallenen Christen verkaufen dort die Perlen. Für ein paar Cent. Ja, du lachst. Wenn du einmal diese Schätze entdeckt hast und gekostet hast, zum Beispiel von Murray oder von anderen, du wirst es nicht für 100 Euro verkaufen bei Booklooker, nicht für 100 Euro. Und Christen verkaufen dort. Neulich habe ich einen Klassiker für 20 Cent gekauft. Plus Porto. Wer solche Schätze verscherbelt, hat entweder nie Gott gekannt oder ihm den Rücken zugekehrt. Es gibt Bücher, die würde ich nicht für Tausende von Euro verkaufen, weil die mit mir sind seit 30 Jahren. Und ich lese da drin und grabe da drin und sie beleben mich. Und wenn du nicht weißt, wer André Mure ist, sofort aufschreiben, sofort ins Internet nach dem Abend und gleich schauen. André Mure, Demut. Bleibe in ihm, verwandelt in Jesu Bild, der hohe Priester. Solche Kostbarkeiten. Und die meisten pfingstlich-charismatischen Bücher führen solche Schätze nicht. Wir haben nur das billige, flache Zeug von heute. Aber ich sage dir, geh mal zu den Büchern vor 100 Jahren, vor 200 Jahren. Ich lese ein Buch von einem der brillantesten Theologen aus der Puritanerzeit, John Owen. Da liest du eine halbe Seite und dann sagst du, oh Herr, erlöse mich von meiner Oberflächlichkeit. Herr, tu ein tiefes Werk. Auf jeder Seite kannst du dich neu hingeben und spürst ein dringendes Bedürfnis, Dinge loszulassen und näher zu Gott zu kommen. Wir haben so viel flaches Zeugs und so viel Stroh, auf dem wir rumkauen und keine Vitamine sind da drin. Wir müssen etwas bekommen von Menschen, die Gott kannten und nicht von Leuten, die irgendwelche Theorien sich ausgedacht haben. Wir brauchen das Echte. Und Menschen, die Gott begegnet sind, können dich inspirieren und die werden in deinem Geist einen Hunger wachrufen nach Gott. Und das ist das Erste, was wir brauchen. Hunger nach Gott. Und diese kostbaren Verheißungen, wovon ich eben einige zitiert habe, die dienen dazu, den Hunger zu entfachen. Hunger und Durst nach Gott. Verlangen nach ihm, nicht nach Segnungen, nicht nach Gaben, nicht nach Dienst. Verlangen nach ihm selbst. Und ein Glaube wächst. Was ich brauche, ist seine Gegenwart. Und er will in mir wirken. Jeremia 2,14, mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Gott sagt, er ist die lebendige Quelle. Siehst du, das geht durch die Bibel durch. Das ist, warum Jesus nachher sagt, komm zu mir und trinke. Und was ich dir gebe, wird deinen Durst stillen. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Und hauen sich rissige Zisternen, die doch kein Wasser geben. Statt zu empfangen, statt uns dienen zu lassen, ohne Vorleistung, ohne dass wir irgendwie versuchen, Gott gnädig zu stimmen oder irgendwie ihn zu beeindrucken durch unsere Werke. Statt einfach zu empfangen, weil kein Glaube da ist, wenden wir uns den erbärmlichen Dingen zu und müssen schuften. Müssen aus hartem Boden Zisternen aushauen. Und dann hoffen, dass da ein bisschen Regenwasser reinkommt. Und schon nach wenigen Tagen tummeln sich kleine Tierchen in unserem schönen Regenwasser. Und wir müssen schon wieder verseuchtes Wasser trinken. Und so viele trinken von Quellen, wo sie immer bleicher und immer blasser und immer kraftloser werden. Und da sprudelt die Quelle einfach so. Und Gott sagt, mein Volk, du hast eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Gott ist die Quelle für alle deine Nöte. Das musst du hören, das musst du glauben. Und deinem Glauben müssen ein paar kleine Schritte folgen. Und dann wirst du erleben, wie er deine Quelle ist. Und wie er dir wohltut und dich belebt und befriedigt. Halleluja. Gott lädt uns ein an sein Herz und er ist ein zärtlicher, wohltuender Liebhaber, der durch und durch freundlich ist. Und wenn wir durch das Wort Gottes sein Bild erkennen, dann verstehen wir, warum man an diesem Bild gesättigt werden kann. Wenn wir aber geprägt sind von christlicher Religion, dann haben wir garantiert ein falsches Bild von Gott. Und das ist keine Kleinigkeit, ein falsches Bild von Gott zu haben, reicht aus für ein unglückliches Leben. Denkt an dieses Gleichnis, was Jesus gibt, wir nennen das das Gleichnis vom Schalksknecht, ja, wo Jesus Talente gibt und nachher kommt er wieder und dann sollen sie alle zeigen, was sie damit gemacht haben. Und der Letzte, was war mit dem? Der hat sein Talent genommen und vergraben und er gibt die Begründung. Und er sagt, ich wusste, dass du ein harter Herr bist und dass du erntest, wo du nicht gesät hast. Er war sich völlig darüber im Klaren oder er war völlig davon überzeugt, dass der Herr hart und ungerecht und überfordernd ist. Und zwei Konsequenzen hatte dieses schreckliche Bild vom Meister. Faulheit und Angst. Faulheit und Angst. Deshalb fürchtete ich mich und verbarg es. Deshalb, weil ich wusste, du bist hart, du bist ungerecht. Du willst was haben, wo du eigentlich kein Recht hast, was zu bekommen. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Dieses falsche Bild von Gott hat dazu geführt, dass er nicht alles gegeben hat, um diesen Gott zu erfreuen und für ihn zu leben. Ein falsches Gottesbild hat so fatale Auswirkungen. Und ich habe herausgefunden, viele Christen haben kein regelmäßiges und tiefes Gebetsleben, weil sie ein vollkommen falsches Bild von Gott haben. Ein völlig falsches Bild. Und Gott will dieses Bild gerade rücken. Gott will, dass wir ihn erkennen, wie er wirklich ist. Und alles in unserem Leben hängt davon ab. Geistliche Reife, geistliches Wachstum kommt einfach nur zustande dadurch, dass wir ihn wirklich erkennen. Dass wir sein Wesen, sein Herz, seine Motive, sein Charakter erkennen. Ihn sehen. Das ist, was die Bibel sagt, das ist, was die Apostel gelehrt haben. Ihre Lehre war so einfach, aber so tief. Komm, wir gehen mal zu Petrus und schauen uns das an. 1. Petrus, Kapitel 3. Vers 18. Oh, hier ist wieder das brennende Herz des Apostels wächst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Wächst in der Gnade. Das ist der Schrei im Herzen des Apostels. Und wo hat er das her? Aus dem Herz Gottes. Gottes Schrei für seine Kinder ist, wachst auf, werdet mündig, kommt aus der Unselbstständigkeit raus, kommt aus der Unsicherheit raus, kommt heraus aus diesem vielleicht so, vielleicht das, vielleicht meint der Herr das, vielleicht dieses, kommt aus all dem heraus, in Gewissheit, in Klarheit, in Ruhe, so ist mein Gott und so handelt er. Und das ist, wie er denkt über mich, das ist, wie er fühlt über mich. Wächst in der Gnade. Und dann kommt der zweite Teil. Und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes. Wenn wir nur diesen Satz hätten und wir würden nicht die ganze Bibel kennen und wüssten nicht, wie die Bibel geschrieben ist, wir würden hier den Apostel so verstehen. Also wächst in der Gnade. Und wächst in der Erkenntnis des Herrn. Aber wer seine Bibel kennt, weiß, der zweite Teil, viele Male, erklärt näher, wie der erste Teil funktioniert. So was er hier sagen will, wächst in der Gnade, indem ihr wächst in der Erkenntnis des Herrn. Wenn wir wachsen in der Erkenntnis des Herrn, kommt Gnade in unser Leben. Was bedeutet Gnade? Gnade, ein kleiner Teil von Gnade ist das, was fast alle von uns vor Augen haben. Das ist, wir haben Dinge falsch gemacht und Gott ist gnädig und Gott vergibt und Gott räumt hinter uns auf und alles ist wieder gut und wir haben keine Verdammnis und wir können weitergehen bis zum nächsten Chaos, das wir anrichten. Und wenn wir aufrichtig sind und wollen wachsen und wollen Gott gefallen und wollen nicht das Böse in unserem Leben. Da ist Gnade, die vergibt und reinigt ohne Ende. Ohne Ende. Aber das ist nur ein ganz kleiner Aspekt von Gnade. Der viel wichtigere und viel größere Aspekt von Gnade ist etwas ganz, ganz anderes oder etwas viel, viel weitergehendes und etwas viel tieferes. Gnade ist göttliche Kraftzuteilung. Gnade ist göttliche Befähigung. Gnade ist göttliche Ausstattung. Dass wir lernen, in einer neuen Weise zu leben. Dass wir lernen, in der Kraft Gottes zu überwinden und stark zu sein. Und wir gehen dann im zweiten Petrus zu Kapitel 1 und da sehen wir es noch einmal. Und hier jetzt, so wie ich es eben bei Vers 18, 3, 18 ausgelegt habe. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes. Wie kommt Gnade in mein Leben? Wie kommt Kraft in mein Leben? Wie kommt die Befähigung, in eine neue Dimension zu steigen? Durch die Erkenntnis des Herrn. Wir erkennen den Herrn und Gnade kommt. Das ist miteinander verbunden. Die Erkenntnis Gottes, seines Wesens, seines Herzens, seiner Schönheit, seiner Reinheit, seiner Klarheit setzt etwas frei. Was die Bibel Gnade nennt. Kraftzuteilung, Befähigung. So die Kraft kommt nicht durch unser Ringen zustande, sondern die Kraft kommt, wenn wir uns aufmachen, den Herrn zu erkennen. Lass uns noch ganz schnell zu 1. Petrus gehen. Kapitel 1, Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern. Das heißt, wir kümmern uns um unsere inneren Haltungen, um unsere Einstellung. Wir kümmern uns um unsere Gesinnung, um unser Denken, um unsere Denkweise. Und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wieder das Gleiche. Wie kommt Gnade in mein Leben? Durch Offenbarung. Hier wird nicht Erkenntnis genannt als Wort, sondern Offenbarung. Offenbarung ist ein Schlüsselwort in der Lehre der Apostel. Wusstest du das? Und Offenbarung bedeutet nicht, dass irgendwelche Charismatiker die Augen zukneifen und versuchen, irgendwelche bunten Bildchen zu sehen. Sondern Offenbarung ist, Gott gibt mir Gewissheit im Herzen, wie das zustande kommt. Das kann auf verschiedene Weise kommen, aber das Ergebnis ist immer das Gleiche. Es gibt eine unzerstörbare Gewissheit in mir. Und die ist da und die setzt enorme Kraft frei. Und auch Kühnheit. Kannst du dich an Paulus erinnern? Morgen werde ich das behandeln. Er war sich so gewiss in Gott. Er war gelehrt von Gott. Er hat das Evangelium nicht auf einer Bibelschule gelernt, wo bin ich nicht sage, dass ich gegen Bibelschulen bin. Das ist eins meiner Lieblingsjobs, auf Bibelschulen zu lernen. Aber Paulus war gelehrt von Gott und hat das Evangelium durch Offenbarung bekommen. Und er war sich so hundertprozentig sicher, dass das Wort Gottes, das ist die Botschaft Gottes, das ist das Evangelium Gottes, was er bekommen hat und was er dann verkündigt hat, dass er sagen konnte, pass auf Leute, ihr könnt ganz einfach euren Dienst beurteilen. Wenn ihr in eurer Lehre vom Evangelium abweicht von dem, was ich verkündigt habe, könnt ihr es vergessen. Egal wer kommt, mit welchem Titel, welchem Namen, welche Salbung und wenn es ein Engel vom Himmel wäre. Und er würde etwas anderes lehren, als was ich gelehrt habe, sagt Paulus. Der sei verflucht. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, auf einen solchen Mann zu reagieren. Nur zwei. Du kannst nicht sagen, ja, okay, interessanter Standpunkt. Ja, doch, finde ich wertvoll. Doch, das sollten wir auch berücksichtigen. Ja, das müssten wir das müssen wir notieren und das soll unbedingt in dem bunten Strauß von Meinungen doch seinen Platz haben. No way. Entweder du sagst, der ist von Sinnen, der ist verrückt, der ist größenwahnsinnig, durchgedreht. Der hat da ganz vergessen, dass Gott auch zu den anderen sprechen kann. Entweder der ist völlig indiskutabel, dass man ihn einfach links liegen lassen kann oder am besten gleich 110 rufen und ihn einsperren hinter Gitter oder so, ja? Oder aber er hat etwas von Gott. Und das macht ihn einfach entschieden. Das macht ihn einfach wie ein Fels in der Brandung. Da kann theologisch um ihn herum branden, was will. Er weiß, was er hat und sagt, am Ende, ihr lieben Theologen, muss ich alles messen an meinem Evangelium. Wow. Na, der war aber ökumenisch gesinnt. Meine Güte. Hoho. Und wo kam diese Kühnheit her? Weil er wusste, dass er es von Offenbarung hat. Er hat nicht gesagt, ich habe ein paar Bücher gelesen und dann habe ich mir so meinen Reim draus gemacht und habe so aus jedem so ein bisschen was rausgezogen, sondern er sagte, ich habe es direkt vom Herrn empfangen. Gott hat mich gelehrt. Das Evangelium, das ich habe, ist nicht von Menschen. Es ist vom Autor persönlich, aus erster Hand. So, das nehme ich nur als ein Beispiel, um zu zeigen, was für eine Kraft Offenbarung hat. Weil wenn Gott etwas offenbart, und es ist wirklich Offenbarung von Gott, darauf baust du dein Leben auf. Und du kannst hier tausende von Büchern lesen und Meinungen hören und alles Mögliche. Du wirst nie wieder das ändern, was du an Offenbarung von Gott bekommen hast. Nie wieder. Weil es nicht eine Meinung neben vielen ist, sondern weil es Gott selbst ist. So wie Gott. Gott ist auch nicht beunruhigt über die vielen Stimmen aus der Theologenwelt. Sagt, wartet alle ein paar Jahrhunderte und ihr werdet sehen. Am Ende siegt doch das, was ich gesagt habe. Gott ist total entspannt. Gott ist nicht nervös. Oh, da kommt jetzt diese Strömung und da kommt jetzt jenes und da kommt das. Gott ist Gott und er lacht im Himmel über viel Zeugs, was wir verbreiten. Vieles. Offenbarung bedeutet Enthüllung. Das ist, was das Wort bedeutet. Also, da ist eine Sache, die man nicht so ganz genau identifizieren kann, wie unter einer Decke. Und Offenbarung ist, die Decke wird weggezogen und dann sehen wir. Dann sehen wir, dann wissen wir ganz genau, was das ist, weil wir es sehen. Wir sehen es. Und da kann niemand uns etwas anderes erzählen. Wir sehen es ja. Das ist vollkommen klar. Und die Bibel oder die Apostel redeten von der Offenbarung Jesu Christi. Wir brauchen Offenbarung. Matthäus 11. Das hat eine absolut vernichtende Seite, dieser Vers. Und wenn die Vernichtung so richtig ihr Werk getan hat und menschliches Selbstvertrauen und menschliche Bemühungen zu nichts gemacht hat, dann kommt eine gewaltige Hoffnung. Matthäus 11. Vers 27b. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Wir können jahrzehntelang Theologie studieren, können Bücher lesen, können uns kluge Gedanken machen. Wir sind nicht imstande, Gott zu erkennen. Wir sind imstande, menschliche Gedanken über Gott zu verbreiten und anderen sogar noch zu verkaufen. Und die sagen, boah, wie stark. Aber wir sind nicht imstande, aus uns heraus, mit unserem Intellekt, mit unseren Bemühungen, Gott zu erkennen. Es ist vollkommen unmöglich. Weil Gott lebt in einer anderen Sphäre und es gibt nur einen Weg. Er selber muss sich uns zeigen. Und die gute Botschaft ist, wenn wir erstmal das richtig verdaut haben, dass wir gar nichts machen können, dass wir hilflos sind. Das lieben wir gar nicht als Menschen, diesen Aspekt. dass wir in geistlichen Dingen hilflos sind. Wir möchten Rezepte, Patente, Methoden, und da hat's funktioniert und das machen wir jetzt auch und du wirst du sehen und zack, zack, zack und da stampfen wir die Sache aus dem Boden und das wird funktionieren. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren dabei und es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Wir können keine Rezepte übernehmen. Wir können nicht irgendwo hingehen und sagen, ah, die haben eine Bewegung Gottes. Okay, welche Lieder haben die gesungen und was haben die gemacht? Und dies und das. Und dann übernehmen wir die äußerlichen Dinge, ohne zu berücksichtigen, dass das gar nicht die entscheidenden Dinge sind, sondern die Prozesse, die Gott in den Herzen der entscheidenden Schlüsselleute bewirkt hat. Das ist der Punkt. Und statt dass wir durch tiefe Prozesse gehen wollen, wollen wir Rezepte übernehmen. Weil das ist einfach. Das kostet nichts, das tut auch nicht weh. Aber leider bringt es keine Frucht. Wir haben noch nicht verstanden. Göttliches Leben kommt nur auf eine Art und Weise zustande, durch Sterben. Göttliches Leben kommt nur durch Sterben zustande. Und da haben wir einen Riesenkatalog von Ideen und Maßnahmen und Programmen und Dingen entwickelt. Nur um zu verhindern, dass wir sterben. Wir sind clever. Und das Gute an dieser traurigen Geschichte ist, immer mehr Menschen sagen, ich habe keinen Glauben, dass die nächste Welle funktioniert. Ich habe keinen Glauben, dass die nächste Methode funktioniert und dass diese Programme und jenes und das, dass das funktioniert. Wir brauchen etwas anderes. Was hat man eigentlich früher gemacht? Was haben die eigentlich vor 100 Jahren, vor 200 Jahren gemacht, um eine Bewegung Gottes zu bekommen? Ganz andere Dinge, als wir heute gemacht haben. Sie sind gestorben. Sie sind durch tiefe Prozesse durchgegangen, die nur der Geist Gottes wirken kann. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es alleine und bringt keine Frucht. Und Sterben ist, durch Hilflosigkeit zu gehen. Durch Sterben ist, dass all unser Selbstvertrauen uns abgeschminkt wird, dass wir zerbrechen, dass wir erkennen, wir können gar nichts. Wir sind total hilflos in Bezug auf geistliche Dinge. Aber wir können eins, uns Gott in die Arme schmeißen und sagen, ich kapituliere. Ich stelle keine Bedingungen. Ich gehöre dir. Mach, was du willst. Aber ich warne dich, das ist ein gefährliches Gebet. Wenn wir sagen, Herr, hier bin ich schmeiß mich in deine Arme, was immer nötig ist in meinem Leben, tu es. Der Herr lächelt und sagt, danke, darauf habe ich gewartet. Verrät aber nicht mehr. Und Jahre später hat er einen perfekten Ort des Sterbens für dich vorbereitet. Einen perfekten Ort. Und alles bricht zusammen und alles verlierst du, jede Sicherheit. Alles wird dir genommen, alles, worauf du jemals deine Hoffnung gesetzt hast. Und du sagst, Herr, was ist hier los? Warum kann ich das nicht mehr zusammenhalten? Alles zerrinnt mir zwischen den Händen, alles bricht mir unter den Füßen weg. Was ist hier los? Und der Herr sagt, jetzt tue ich, worum du mich gebeten hast. Jetzt demontiere ich dich. Jetzt brenne ich dich frei. Jetzt gehst du durch Tod, damit du leben kannst und damit du Frucht bringen kannst. Das, was du liest in Büchern vor 100, vor 200, vor 300 Jahren, aber in dem heutigen flachen, oberflächlichen Zeugs, findest du diese Dinge kaum. Selten. Und da, wo das verkündigt wird, kommen nicht die Massen. Aber das ist der Weg, wie Leben kommt. Und nur wenn wir beginnen, ihm zu vertrauen, dann können wir durch so ein Todestal hindurchgehen. Das sieht für jeden anders aus, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Alles wird uns genommen. Aber er wird uns so nah und er wird uns unsere Quelle und unser Trost und unsere Hilfe. Und dann kommt neues Leben. Neues Leben kommt nicht durch Bemühungen, sondern durch Prozesse, die Gott in uns wirkt. Und wenn du darunter dir noch nichts vorstellen kannst, mach gar nichts. Sag einfach nur, Herr, ich bin dein. Was immer es braucht, tu es in mir, damit ich ein Segen werde, damit dein Reich durch mich gebaut wird. Und den Rest macht er in seiner Weisheit. Ist gut, ne? Seid so still. Halleluja. Jesus will uns Offenbarung geben. Der Vers hier geht weiter. Niemand erkennt den Vater. Also nur der Sohn. Und dem der Sohn ihn offenbaren will. Dem der Sohn ihn offenbaren will, der erkennt Gott. Und der nächste Vers, kommt her zu mir. Jesus will Offenbarung geben. Der Heilige Geist will Offenbarung geben über Jesus. Jesus will Offenbarung geben über den Vater. Das müssen wir hören und wir müssen glauben, dass das notwendig ist. Und wir müssen sagen, was ich will, ist Gott kennenlernen. Jeremia 24, Vers 7. Und ich gebe euch ein Herz, mich zu erkennen. Es braucht Gott, um Gott zu erkennen. Es braucht Gott, um Gott zu lieben. Bevor Gott nicht etwas tut an deinem Herzen, ist da null Chance, dass irgendetwas sich in Richtung Liebe zu Gott wirklich bewegt. Aber Gott sehnt sich danach. Er steht da mit ausgestreckten Armen. An einer Stelle in Jesaja heißt es, den ganzen Tag habe ich meine Arme ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das auf seinem eigenen Weg läuft. Was für eine zutreffende Beschreibung für das christliche Volk in Deutschland in dieser Zeit. Den ganzen Tag habe ich meine Arme ausgebreitet nach einem widerspenstigen Volk, das auf seinen eigenen Wegen läuft. Komm zu mir, sagt Jesus. Es geht um eine Person, es geht nicht um Prinzipien, es geht um eine Person. Und die einzige Art und Weise, wie du eine Person kennenlernst, ist mit dieser Person Zeit zu verbringen. Es ist die einzige Art und Weise. Du kannst alles bei Google rausfinden über mich. Und dann sagst du, meine Güte, den will ich nicht kennenlernen. Und dann denkst du kennst mich, du denkst, du weißt wirklich was über mich. Aber etwas zu hören über eine Person, vielleicht noch von irregeleiteten Leuten, die keine Peilung haben, ist eine Sache. Aber eine Person kennenzulernen, weil man mit ihr Zeit verbringt, ist eine völlig andere Geschichte, eine völlig andere Sache. Es gibt nämlich Fehlinformationen. Und es gibt auch geistliche Fehlinformationen über Gott und über seine Pläne. Und die entspringen menschlicher Weisheit. Und Paulus sagt, durch die Erkenntnis des Sohnes kommen wir in Mündigkeit, dass wir nicht mehr hin und her geworfen werden von jedem Wind der Lehre. Epheser 4. Durch Erkenntnis des Sohnes kommt Reife zustande. Und wir werden nicht länger unmündig sein und wir werden bewegt von allen möglichen Dingen. Sondern wir stehen, wir sind fest. Wieder das Gleiche. Offenbarung macht uns gewiss. Es ist so wichtig. Die Apostel, ihre ganze Lehre kam aus Offenbarung und zielte darauf hin, dass Menschen Offenbarung bekamen. Ihre ganze Lehre und ihr ganzer Dienst zielte darauf ab, dass Offenbarung kommt. Und die Offenbarung über Gott, also das heißt, persönliche Begegnung, persönliches Kennenlernen kommt durch zwei Kanäle, wenn ich das mal so sagen darf, oder Faktoren, das trifft es alles nicht, aber ich weiß jetzt kein besseres Wort. Zwei Bereiche deines geistlichen Lebens sind der Schlüssel, wenn du Offenbarung haben willst. Und das ist das Wort Gottes und das ist der Geist Gottes. Das Wort Gottes und der Geist Gottes. Diese beiden Kanäle sind es, durch die du Offenbarung bekommst. Und jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass das Wort Gottes seine Wirkung entfaltet in unserem Leben und dass der Geist Gottes nicht behindert, gedämpft oder getrübt wird. Diese beiden sind es. Das Wort, was auch kommt aus dem Heiligen Geist. Aber es beginnt mit dem Wort. Und wo das Wort geehrt wird, wo das Wort stehen gelassen wird und nicht mit theologischen Argumenten umgedeutet wird und entkräftet wird und niedergemacht wird. Wo das Wort sein darf, wo das Wort geehrt wird, da kommt der Heilige Geist. Da kommt der Heilige Geist. Jesus sagt, Matthäus 15, ihr habt das Wort ungültig gemacht, um eurer Überlieferungen willen. Wir haben so viele menschliche Überlieferungen und merken das gar nicht. So viele menschliche Überlieferungen. Ihr habt das Wort Gottes ungültig gemacht, um eurer Überlieferungen willen. Und dann zitiert er Jesaja und sagt, das Herz ist ferne. Euer Herz ist ferne von mir. Wenn unser Herz sich öffnen soll für Gott, wenn unser Herz sich Gott nähern soll, wenn unser Herz von Gott etwas empfangen soll, dann nur auf der Grundlage des Wortes. Nur auf der Grundlage des Wortes. Und heute gibt es viele Stimmen, die das Wort Gottes entkräften wollen, die das Wort Gottes für nicht richtig, nicht zutreffend, nicht bedeutsam, nicht mehr relevant für diese Zeit erklären wollen. Nicht nur, was moralische Standards angeht. Da auch, da wird kräftig protestiert. Und im Namen von christlichen Kirchen werden sexuelle Standards, die Gott in seinem Wort gegeben hat, außer Kraft gesetzt. Im Namen der Liebe, aber es ist nicht die Liebe Gottes. Aber in vielen anderen Bereichen findet das auch statt. Und wenn das Wort seinen Platz einnimmt, oder wir ihm diesen Platz lassen und nicht mit unseren Gedanken das Wort überrennen und überreden und umbiegen, sondern einfach uns beugen vor dem Wort, weil es das Wort Gottes ist. Und wir sagen, du bist Gott. Und ich kann dich nur ehren, wenn ich dein Wort ehre. Von Liebe zu Gott zu reden, von Ehre für Gott zu reden, ohne das Wort zu ehren, ist ein menschliches Fantasieprodukt. Und an manchen Ecken heute wird von Intimacy, von naher, vertrauter, inniger Gemeinschaft mit Gott gesprochen, ohne dass das Wort geehrt wird. Und das ist ein Irrweg, das ist eine Täuschung. Morgen haben wir noch einen ganzen Tag und dann werde ich mich auf diesen Punkt konzentrieren. Vielleicht nehmen wir nur einen kleinen Vers jetzt in diesem Zusammenhang. Römer 12. Und der richtige Umgang mit dem Wort und mit dem Heiligen Geist, das beschreibt das Wort die ersten Werke. Der richtige Umgang mit dem Wort und mit dem Heiligen Geist, das sind die ersten Werke. Und erinnert euch, die ersten Werke, wenn wir sie tun, führen uns zurück zur ersten Liebe. Oder wenn wir es noch nie gehabt haben, hinein in die erste Liebe. Für viele ein völlig neuer Gedanke. Werke führen mich in Liebe. Was haben denn Werke mit Liebe zu tun? Alles, ihr Lieben. Weil wenn wir nach den Anweisungen Gottes die ersten Werke tun, sind das immer verschiedene Varianten von sich demütigen. Wenn ich dem Wort den ersten Platz gebe, dann demütige ich meinen Verstand. Und dem Wort und dem Geist Raum zu geben, hat immer etwas mit sich Demütigen zu tun. Und wem gibt Gott Gnade? Dem Demütigen. Und Offenbarung ist Gnade. Offenbarung, zu sehen, wie unser Gott ist, ist Gnade. Und Gnade wird denen gegeben, die sagen, ich komme jetzt runter vom hohen Ross und ich kann alles und ich bin stark und ich habe alles. Jetzt komme ich mal runter in den Staub und sage, Herr, ich bin hilflos, ich brauche dich. Ich brauche dich. Wenn du nicht kommst, wenn du nicht den Schleier wegnimmst, ich kann dich nie erkennen. Meine Bemühungen helfen nichts. Hier bin ich, ich kapituliere. Ich brauche dich. Komm, Heiliger Geist, und tu in meinem Leben, was Jesus versprochen hat, was du tun würdest. Du würdest mein Lehrer sein. Und was tut der Lehrer? Er führt uns hinein in alle Wahrheit. Und bitte bemerke dieses Wort hinein. Nicht vor. Ja, ich habe viele theologische Museumsführer gesehen und gehört. Und sie führen sich durch das Museum von irgendwelchen großen Wahrheiten und dann stehen wir da staunend davor und dann erklären sie, und hier haben wir die Wahrheit über die Rechtfertigung. Und alle sagen, aha. Und keiner hat irgendwas kapiert. Der Heilige Geist führt uns nicht vor etwas. Er führt uns in die Wahrheit. Hinein in die, was heißt das? In die Erfahrung, in den Genuss der Wahrheit. Und das Konzept der Rechtfertigung zu hören oder zu wissen, durch das Blut des Lammes bin ich angenommen und bin gereinigt. Und er hat für mich bezahlt. Das ist ein Unterschied. Wie die Speisekarte lesen, draußen im Fensterchen vom Restaurant oder reinzugehen und fürstlich zu speisen. Ist das ein Unterschied? Ja, oder so? Ach, das ist das Gleiche. Da sind Welten dazwischen. Da kannst du was Leckeres lesen. Wenn die ganz clever sind, machen sie noch ein Bild dazu. Ja? Aber das dann zu genießen und zu tafeln, das ist etwas total anderes. Und viele leben nur von der Speisekarte, nur von der Beschreibung. Römer 12. Ihr seid alle eingestellt auf einen langen Abend, nicht wahr? Gehe ich recht in der Annahme, ja? Okay, danke. Ich wollte nur noch mal mich vergewissern. Morgen ist ja Samstag. Da können wir alle ausschlafen und sind dann um 9:30 hier. Ich lasse mal Vers 1 weg, obwohl der ganz, ganz wichtig ist. Nachdem also sehr viele grundlegende Dinge über das Heilswerk, über die Rechtfertigung, die Befreiung von der Macht der Sünde, Römer 6, Befreiung vom Gesetz und dann das Leben im Geist abgehandelt wurde in diesem Brief von Paulus und dann ein Einschub kommt, wo es dann um Israel geht, dann kommt es zurück zu den praktischen Dingen und das Erste ist unser Leib. Das Erste ist unser Leib. Könnte man jetzt eine Menge drüber sagen, aber ich muss mich fokussieren jetzt. Und nach der Hingabe meines Körpers kommt das Nächste. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene.